Guten Morgen. Herr Jesus, danke für diesen Gottesdienst. Danke dafür, dass wir heute Morgen in deinem Haus wieder sein dürfen, um Gemeinschaft miteinander zu haben. Und auch wenn wir jetzt auf dein Wort hören, dann lass uns nicht nur offene Ohren, sondern auch offene Herzen haben, dass wir hören und verstehen, was du uns sagen möchtest in deinem Wort. Sei du bei denen, die heute Morgen nicht hier sind. Wir wissen, die allermeisten haben ihre Smartphones dabei, dass sie am Nachmittag ihre Smartphones öffnen und auch die Predigten anhören, egal wo sie gerade sind. Segne jeden Einzelnen, auch der im Lauf der Woche oder auch in den nächsten Wochen sich immer wieder auf unsere Internetseite begibt, um auch das Wort Gottes aus der Arche zu hören. Wir wollen dich ehren und dir Danke sagen, dich preisen und loben. Danke, Herr Jesus. Amen. Ja, wir leben ja in einer Zeit, wir haben es mit einer Regierung zu tun, mit Politik, die sich auf die Fahnen gesetzt haben, uns umzuerziehen, falls wir das noch nicht gemerkt haben. Sie versuchen uns unsere Sprache zu nehmen. Wir müssen alles vergendern. Sie zerstören unsere Ethik und viele andere Dinge. Und sie hoffen, das Volk geht mit ihnen. Ich bin ja in erster Linie Seelsorger. Dass ich auch mal Pastor bin, das war ja gar nicht vorgesehen. Ich kümmere mich um Menschen. Und gerade jetzt, ja, kommt der November, der graue Monat, da stehen dann die verschiedenen Dinge wieder auf. Und dann hat es wieder ein bisschen mehr Arbeit, auch in der Seelsorgearbeit. Und mir fällt natürlich einiges auf in der Arbeit, die ich tue. Immer wieder. Und das ist nämlich gar nicht so einfach immer. Es ist schön, dass man sich um Menschen kümmert, aber das ist gar nicht immer so einfach, weil die Menschen leben in den von ihnen anerlernten Rollen. Ich gebe mal ein ganz krasses Beispiel. Ich habe vor ein paar Tagen einen Film gesehen, eine Gerichtsverhandlung im Fernsehen. Da wurde ein Vater angeklagt, der war ein Waffennarr. Und der hat seinen 12-jährigen Sohn immer mitgenommen und hat ihm das Schießen beigebracht. Und hat zu Hause seine Waffen rumliegen lassen. Was hat der 12-jährige Junge gemacht? Der hat gesehen, die Nachbarstochter saß bei ihm im Garten auf dem Apfelbaum. Und da hat der 12-jährige Junge das Gewehr genommen und hat das Mädchen vom Baum geschossen. Weil Menschen in anerlernten Rollen leben. Und das ist gar nicht so einfach, sie davon wieder runterzubringen. Das hat nicht nur Auswirkungen im Alltag, das hat auch geistliche Auswirkungen. Das hat auch Auswirkungen auf unser Leben.
Was leben die?
In anerlernten Rollen, in das, was sie von ihren Eltern in der Schule beigebracht kriegen, in diesen Rollen leben sie. Ne? Und wenn wir uns heute ansehen, was es inzwischen für Pflichtfächer in den Schulen gibt, da kann man nur noch staunen und muss eigentlich dagegen anbeten. Ich habe heute ein seelsorgerliches Thema, frei werden von anerlernten Rollen. Als Christ, als lebendiger Christ. Und heute sind wir ja alle bekannt. Es sind ja keine Gäste, die wir nicht kennen. Martin, herzlich willkommen. Ihr auch, herzlich willkommen. Euch kenne ich ja meistens von den Nachmittagsgottesdiensten. Schön, dass ihr am Morgen auch mal reinschaut. Wir freuen uns immer, euch zu sehen und Gemeinschaft mit euch zu haben. Ich werde also auch heute in der Predigt alle mit Du ansprechen, weil es ja um jede einzelne einzigartige Persönlichkeit geht. Wir wollen heute bei Jeremia sehen, wie Gott heute mit uns umgeht. Jeremia war ein großer Prophet im 7. Jahrhundert. Er hatte eine schwere und große Aufgabe, unter der er viel gelitten hat. Aber uns geht es nicht um den großen Propheten, sondern um den Menschen Jeremia. Um das einmalige Geschöpf Gottes, das Gott liebt und gebrauchen will. So soll es uns selbst auch nicht um unsere Aufgaben oder Rollen gehen, in denen wir leben, sondern um den einzelnen Menschen, den Gott liebt und gebrauchen will. Bist du dir bewusst, wer und wie du bist, als Mensch und nicht als Rolle? Gott hat einen jeden einmalig schön als Original geschaffen, als einmalige Frau, Mann, Vater, Mutter, Ehepartner, Christ, Mensch, jeden auf seine Weise, und so liebt er jeden und will jeden gebrauchen. Aber sind wir noch so, wie Gott uns gewollt hat? Oder sind wir mittlerweile Produkte von Menschen und unserer eigenen Ideale geworden, die uns hingebogen und verbogen haben? Was ist aus uns, aus dir geworden? Ein genormter Mensch? Ein genormter Christ? Eine genormte Frau? Ein genormter Mann? Wir strengen uns an, um irgendwelchen genormten Mustern zu entsprechen, sind froh und mit uns zufrieden, wenn wir es geschafft haben, weil die Menschen uns dann achten und anerkennen. Und wir sind traurig und deprimiert, wenn wir es nicht schaffen, weil wir die Anerkennung dann nicht erfahren. Das ist ja heute auch nicht mehr so einfach, ne? Man muss ja inzwischen auch aufpassen bei unserer gegenwärtigen Regierung, was man sagt und wie man es formuliert. Dass man nicht den Widerwillen derjenigen, die der Meinung sind, sie wären gerade an der Macht, dann kann es einem schnell schlecht ergehen. Wir haben ja einige Beispiele. Man muss heute nur noch sagen, der Mensch besteht aus Mann und Frau, dann bist du schon rechtsradikal. Was ist aus uns geworden? Wir strengen uns an, um irgendwelchen genormten Mustern zu entsprechen. Wir sind froh und mit uns zufrieden, wenn wir es geschafft haben, weil die Menschen uns dann achten und anerkennen. Und wir sind traurig und deprimiert, wenn wir es nicht schaffen, weil wir die Anerkennung dann nicht erfahren. Danach, ob die Norm erfüllt wird, bemessen wir sehr oft unseren Wert und den Wert anderer Menschen. Wenn wir es uns so normen lassen von Menschen, dann sind wir zufrieden, weil die anderen Menschen mit uns zufrieden sind. Und Gott ist traurig, weil er uns ja ganz anders einmalig wollte und will. Gott hat jeden ganz besonders geschaffen, liebt ihn so ganz besonders und will ihn auf ganz besondere Weise gebrauchen. Wir haben nicht jeder dieselbe Aufgabe, das ist keine Frage. Aber Gott will uns jeden Einzelnen nach seinem Willen gebrauchen. Bevor Jeremia Prophet wird, erfährt er zuerst, dass Gott es mit ihm zu tun haben will. Und ich lese dazu aus dem Buch Jeremia im ersten Kapitel die Verse 4 bis 10. Und da heißt es: Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, also Jeremia: Ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und aufbauen und pflanzen. Soweit das Wort Bibel, das Bibelwort. Jeremia erhält einen Ruf Gottes, und was sagt er? Er sagt: Das kann ich nicht. Das kann ich nicht, sagt er. Er merkt nicht, dass Gott es mit ihm zu tun haben will, sondern er sieht nur die Norm Prophet. Und er denkt: Ich bin nicht so, wie ein Prophet zu sein hat. Ich schaffe es auch nicht, so zu sein. Und Gott widerspricht Jeremia. Und da sollten wir auch drüber nachdenken, ob Gott uns nicht manchmal über unsere eigenen Gedanken und Vorstellungen, ob er nicht einfach widerspricht. Gott sagt zu Jeremia: Sage das nicht, denn ich rede nicht davon, dass du irgendwas ausfüllen sollst, auch nicht eine Rolle als Prophet, sondern ich rede von dir, von dir ganz persönlich. Gott spricht ihn in unserem Abschnitt ganz oft mit Du an. Gott reißt Jeremia heraus aus der Bindung an die Menschen und stellt ihn in die Bindung zu sich selbst. Nicht du, so wie du nach menschlichen Maßstäben sein müsstest, und ich, sondern du, wie ich dich gemacht habe, so sollst du sein. Nicht die Menschen und auch nicht deine Vorstellungen bestimmen, wie du zu sein hast, sondern ich, dein Gott, Schöpfer, Vater und Herr, will über dein Leben bestimmen. Und dazu dürfen wir uns freiwillig bekennen. Hier steht ja nichts von Zwang im Text. Das ist ein Angebot. Gott macht Jeremia frei, damit er ihn so gebrauchen kann, wie er sich das für diesen einen Menschen vorgestellt hat. Hätte Jeremia sich nach den Menschen gerichtet, wäre er vielleicht wie Elia geworden, aber er wäre nicht der Prophet geworden, wie Gott ihn gewollt hat und gebrauchen wollte. Genauso möchte Gott uns auch frei machen von den Normen der Menschen, weil er uns liebt und damit er uns so gebrauchen kann, wie er sich das für uns speziell gedacht hat. Aber diese Freiheit trauen sich viele nicht mehr. Ich habe mir die Freiheit genommen, 737 Bundestagsabgeordneten mal einen Brief zu schreiben. Und ich habe von über 120 Bundestagsabgeordneten positive Antworten bekommen. Und ich hatte sogar eine Einladung, in den Bundestag zu kommen und in einer Partei einen Vortrag zu halten. So ist das manchmal. Aber wir müssen wirklich das festhalten, was uns Gott gesagt hat, was er uns gegeben hat. Ich bin jetzt gerade dran, den lieben Damen und Herren im Deutschen Bundestag einen zweiten Brief zu schreiben. Der wird ziemlich lang werden. Der wird aber auch sehr eindeutig sein. Und dann können Sie gerne kommen. Ich habe gesagt, wenn Sie mich einsperren, dann brauchen Sie einen guten Seelsorger im Gefängnis. So einfach ist das. Gott möchte uns frei machen von den Normen der Menschen. Wir müssen uns nicht vorschreiben lassen, was wir zu denken und wie wir zu leben haben. Wir haben das Beste, was wir überhaupt haben können. Wir haben das Wort Gottes. Und wenn wir uns danach ausrichten, kann uns überhaupt nichts passieren. Wir müssen keine Angst haben. Unsere Lebenszeit ist von Gott vorherbestimmt. Und wenn sie zu Ende ist, dann gehen wir in die ewige Herrlichkeit. Da wollen wir doch schon immer hin, oder? Durch Jesus haben wir doch die Freiheit gewonnen, wieder zum Bild Gottes zu werden, wie er uns gewollt hat. Wir sollen doch Gott ähnlich werden, Jesus ähnlich werden, sagt die Bibel. Wir werden damit nicht Gott, aber Gott ähnlich werden ist doch eine tolle Sache. Ohne Jesus bleiben wir gefangen im Bild von Menschen. Ein Produkt anderer Menschen oder unsere eigenen Bilder, wie wir sein wollen. So sagt auch Paulus in Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. So steht sich das gegenüber, was Menschen über mich sagen und wie sie mich wollen und was Gott über mich sagt und wie er mich will und wie er dich will, jeden Einzelnen. Ich will nur ein paar Beispiele nennen. Da sagen Menschen mir, deine Art ist nicht gut. Da hat doch tatsächlich in Baden-Württemberg mein Pastor zu mir gesagt, du hast zu viel Erkenntnis, du musst mit deiner Erkenntnis mal ein paar Kompromisse machen. Ja, ich kann mich ja von dem umerziehen lassen. Aber wenn mir jemand sowas sagt, dann kriege ich sowas Ähnliches wie Schüttelfrost. Deine Art ist nicht gut. Und ich kann antworten, das mag sein, dass vielleicht einigen Menschen nicht, dass es vielleicht eigentlich einigen Menschen nicht passt. Aber sie ist mir bewusst von Gott gegeben worden, damit er durch mich auf ganz besondere und einzigartige Weise wirken kann. Und das gilt natürlich nicht für mich alleine. Ne? Wir Pastoren, wir sind nicht die Hiopais im christlichen Umfeld, ne? Sondern unsere Aufgabe ist, Gemeinde zu ermutigen. Mein Anspruch ist, wenn ich hier irgendwann fertig bin, seid ihr alle besser wie ich. im Geistlichen und in der Erkenntnis. Da heißt es, als Vater oder Mutter musst du so und so sein. Die werden ja gerade abgeschafft. Die heißen ja in Zukunft Eltern 1 und Eltern 2. Ne? Nein, sei du Vater oder Mutter, wie Gott es in dich hineingelegt hat. Kümmere dich doch nicht um das, was Menschen sagen. Auch wenn es darum geht, über den Glauben zu reden, haben viele ganz bestimmte Vorstellungen. Aber Gott will dich in deiner unverwechselbaren Art gebrauchen. Der will dich nicht umerziehen, Dinge zu tun, von denen du weißt, dass sie nicht stimmen können. Wenn wir an unsere Biologie denken und jetzt hören, es gibt 56 verschiedene Geschlechter und da steht einer vorne dran, der sagt, ich habe Biologie studiert, ich habe sogar einen Doktortitel, glauben Sie es mir einfach. Na, dann sage ich, mach den Fernseher aus. Auch wenn es darum geht, über den Glauben zu reden, haben viele ganz bestimmte Vorstellungen und Gott will jeden Einzelnen in seiner unverwechselbaren Art gebrauchen. Die Frage ist, wem glaubst du, wenn es um dich geht? Was liebst du an dir? Was Gott dir gegeben hat, so wie er dich liebt, oder deine anerzogene oder gewünschte Rolle? Wie möchtest du Gott dienen? Mit ihm oder mit einer Rolle? Die eigentliche Frage lautet doch, wen liebst du mehr und von wem weißt du dich mehr geliebt? Wer ist dir wichtiger? Wessen Meinung über dich? Die von Gott oder die von Menschen? Ich erlebe das in der Seelsorge, da kommen Menschen zu mir, die sind mit ihrer eigenen Geschichte schon fertig. Und wollen von mir Bestätigung haben. Und ich habe schon erlebt, wenn ich ihnen sagen musste, das ist so nicht korrekt, dass sie hinterher negativ über mich reden. Das muss man aushalten können. Das kann ich auch aushalten. Gott möchte es nicht mit unseren angelernten Rollen zu tun haben, sondern er möchte es mit dir und mit mir, nicht mit dem, was du dir und wie ich mir erarbeitet oder geleistet hast, sondern mit uns als Mensch ganz persönlich. Er liebt dich und mich, er liebt nicht deine angelernten Rollen. Wer bist du als Mann, als Frau, als Vater oder Mutter, als Ehepartner, als Christ, als Mitarbeiter einer Gemeinde, als Mensch, als ein besonderes, einmaliges Geschöpf Gottes, das Gott liebt und gebrauchen will. Bei Gott kannst du sein, wer du bist. Du sollst sein, wer du bist. Denn Gott hätte dich ja sonst nicht anders geschaffen. Das sage ich übrigens den Rauchern immer, wenn sie vor der Tür stehen und Sargnägel versenken. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir rauchen, hätte er uns mit Schornstein geschaffen. Nein, er hat gesagt, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, den sollen wir nicht verunreinigen. Aber das ist eine Erkenntnisfrage. Was man erkannt hat, dem muss man gehorsam sein. Deswegen lerne dich kennen, lernen wir uns kennen, wie Gott dich und mich geschaffen hat. Wie singst du? Wie bewegst du dich? Wie betest du? Wie drückst du deine Freude und wie drückst du deine Trauer aus? Lerne dich lieben, wie Gott dich liebt. Lerne dich neu kennen, so wie Gott dich kennt. Stell dich einmal vor einen Spiegel und sage, Gott, ich glaube dir, dass ich wunderbar bin. Das habe ich schon vielen in der Seelsorge gesagt, die sich selber nicht leiden konnten, die mir gesagt haben, ich hasse mich. Habe ich gesagt, als nächstes stellst du dich jeden Morgen vor den Spiegel und guckst mal da rein und sagst ganz laut, ich danke dir, Herr, dass du mich so wunderbar geschaffen hast. Lernen wir doch Gott zu dienen, mit Freuden, freiwillig, ohne irgendeinen Zwang, ohne dass Gott erst sagt, du musst aber dies und musst aber das und musst dieses und jenes und dies musst du auch noch. Nee, wir dürfen das Wort Gottes in allen Stücken so annehmen, wie es geschrieben steht. Wir haben es in der Zwischenzeit mit Gemeindebünden zu tun, die verschiedene Dinge aus dem Wort Gottes einfach gestrichen haben. weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Dann gibt es das für sie halt nicht mehr. Gott will jeden Einzelnen von uns. Er will nicht unsere Rollen. Er will uns befreien und er will uns beauftragen. Bei Gott wirst du ganz neu du. Geht es euch auch so wie mir? Oft kommt mir das Leben so vor wie eine rasende Fahrt und man kommt nicht zum Stoppen. Das Leben rast von einem Termin zum nächsten, von einem Tag und Jahr zum anderen und immer weiter und weiter. Wenn ein Unfall passiert, vielleicht ein Todesfall oder große Probleme bei Bekannten, dann erschrecken wir kurz, aber dann gehen wir es ohne Pause weiter, oft ohne Besinnung, besinnungslos. Wir haben gehört, was für Bilder uns von Israel gezeigt werden. Und was uns Doron Schneider gesagt hat, ist noch viel schlimmer als das, was wir in den Medien sehen können. Wie viele Leute sitzen zu Hause gemütlich auf dem Sofa bei Bier und Chips und gucken sich das an, teilnahmslos, interessiert sie eigentlich gar nicht. Ist ja nicht ihr eigenes Leben. Für uns ist es wichtig, dass wir zur Besinnung kommen, sage ich mal so. Pausen einlegen und zur Besinnung kommen. Dafür bleibt nämlich für viele, auch für viele Christen, interessanterweise oft keine Zeit. Und dann wundern sie sich, wenn sie mit Gott nichts erleben. Wer keine Zeit hat und zuhören kann, wie Gott mit uns redet, zu uns redet durch sein Wort, durch seinen Geist in uns reinspricht, der erfährt nichts. Ich bin in einer Gemeinde gewesen, habe dort gepredigt und dann bin ich am Ausgang gestanden, habe die Leute verabschiedet und haben sie mir gesagt, du hast aber viel erlebt. Na, das kennen wir gar nicht. Und dann frage ich, warum? Und dann kriege ich keine Antwort. Die Beschäftigung mit dem Wort Gottes zum Beispiel durch eine Predigt ist so eine Pause, wo wir zur Besinnung kommen können, nachdenken über unser Leben. Schauen, ob noch alles in Ordnung ist und uns auf das Wesentliche besinnen können. Und solche Pausen sind wichtig. Wir machen sie zum Beispiel auch beim Autofahren auf langen Strecken. Oder wir bringen in regelmäßigen Abständen unser Auto zur Inspektion, um zu sehen, ob noch alles in Ordnung ist. Beim Auto machen wir es vielleicht nur einmal im Jahr, aber unser Leben ist viel kostbarer und wichtiger. Deshalb brauchen wir auch regelmäßig solche Pausen. Vom Auto wird dann geprüft, ob Altes entfernt und Neues hinzugefügt werden muss. Und kaum einer würde da sagen, ich hänge so an den abgefahrenen und kaputten Reifen, ich habe mich so daran gewöhnt, deshalb sollen sie dranbleiben. Viel wichtiger ist unser Leben, dass wir vielleicht auch Altes, Unbrauchbares über Bord werfen müssen und das Neue in unser Leben nehmen, das uns wirklich Sicherheit gibt. Paulus sagt in Philipper 3, dass das Alte in seinem Leben für ihn wie Mist ist gegenüber dem Neuen, das er bei Jesus entdeckt hat. Er hat durch Jesus einen neuen Inhalt, einen neuen Sinn und eine neue Grundlage für sein Leben erhalten. Aber viele sind einfach verbohrt. Die leben einfach in ihren angegebenen Rollen. Einer meiner beliebtesten Pastoren, der leider vor 2 Jahren verstorben ist, der sagte, Studentenpfarrer war er, aber ein hingegebener Mann Gottes. Und da saßen ja alle möglichen, auch Moslems drin bei ihm. Und dann hat er ihnen gesagt, ihr könnt doch glauben, was ihr wollt. Oder hört doch wenigstens mal hin. Es könnte doch sein, dass ihr einen neuen Gedanken kriegt. Aber wenn ich festgelegt bin und keine andere Meinung mehr zur Geltung kommt und sagt, ich weiß, was ist und alle anderen sind falsch, der geht im Endeffekt, wenn er sich nicht korrigiert, in die Irre. Matthäus redet in Kapitel 7, Vers 24 bis 27 von dieser Grundlage des Lebens, die uns Sicherheit gibt. Und Jesus ruft uns auf, über unser Fundament nachzudenken. Denn da steht nämlich geschrieben, wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann der Regen kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Mein Lehrer sagte, hör doch mal hin. Du könntest einen neuen Gedanken kriegen. Vielleicht müssen wir mal darüber nachdenken, wie eigentlich Gespräche laufen. Wenn wir uns nicht gegenseitig zuhören, kommen wir auch zu keinem Ergebnis. Wenn das Fundament eines Hauses in unseren Gegenden nicht gut ist, dann merken wir das nur daran, dass es Risse gibt oder ein Gebäude in eine Schieflage bekommt. Wie sicher ist unser Lebenshaus bei gutem und schlechtem Lebenswetter? Wie sicher fahren wir durchs Leben? Bei gutem Wetter spürt man abgefahrene Reifen nicht, aber bei schlechtem Wetter kann es leicht zu einem Unfall führen. Wie sicher steht unser Lebenshaus, wenn wir durch schwere Zeiten durchgehen? Kommen wir sicher ans Ziel? Wir können unser Leben auch mit der Schifffahrt vergleichen und uns fragen, ob wir auf einem unsinkbaren Schiff unterwegs sind oder ob wir untergehen, wenn es in unserem Leben stürmisch wird. Was würden wir über einen Menschen sagen, dem bei der Inspektion seines Autos vom Mechaniker gesagt wird, was alles erneuert werden muss, wie zum Beispiel neue Bremsbeläge, neue Radbolzen, Räder auswuchten, und der hört sich alles interessiert an, wundert sich begeistert darüber, was der Mechaniker alles weiß und fährt dann weiter, ohne irgendwas an seinem Auto erneuern zu lassen. So leben Menschen heute und so leben auch manchmal Christen. Ich sage das einfach mal so. Es muss keiner beleidigt sein, jeder prüfe sich selbst. Jeder würde doch diesen Autofahrer für dumm und fahrlässig ansehen. Jesus sagt in unserem Abschnitt, wer meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, der sagt nicht, dass es ein Dummkopf ist. Wer meine Worte hört und sich nach ihm richten, der wird am Ende als kluger Mann dastehen. Und übrigens auch als kluge Frau. Sich danach richten, das wäre doch so normal, denn es geht ja um unser Leben. Was meint Jesus damit, wenn wir uns nach seinen Worten richten sollen? Um welche Worte handelt es sich? Was den meisten als erstes einfällt, sind die 10 Gebote. Interessant. Ich hatte gestern ein Gespräch. Am Nachmittag kam jemand ganz schnell zu einem Seelsorgegespräch. Und was ist ihm als erstes eingefallen? Die 10 Gebote. Immerhin. In der Stunde im Konfirmandenunterricht hat er jedenfalls aufgepasst. Viele haben dann noch im Hinterkopf so ein Gefühl von vielen Dingen, wie man als Christ zu sein hat. Was man alles darf und vor allem nicht darf. Wie zum Beispiel immer brav sein, nicht ausgelassen feiern, immer ernst sein, nicht schönen Frauen hinterher schauen und anderes mehr. Nochmal mein Pastor Klaus Vollmer. Da kam ein junger Mann zu ihm in die Evangelisation und sagte hinterher, ich würde mein Leben doch nicht Gott anvertrauen. nach der Evangelisationspredigt. Und er fragt ihn, Klaus Vollmer fragt ihn, ja warum? Er sagt, dann darf ich ja nichts mehr. Dann ist mir ja alles verboten. Das ist ja mein ganzes Leben wird ja nur noch langweilig, wenn ich mich jetzt auch noch hier unter die Herrschaft von Jesus stellen würde. Das mache ich einfach nicht. Da hat Klaus Vollmer zu ihm gesagt, welcher Pastor hat dir diesen Unsinn beigebracht? Es ist nicht so. Wer Jesus annimmt, kommt in die Freiheit. Sich nach Gottes Wort richten, das sollte ganz normal sein. Das geht doch um unser, jedem einzelnen persönliches Leben. Was meint Jesus damit, dass wir uns nach seinen Worten richten sollen? Um welche Worte handelt es sich denn überhaupt? Was den meisten einfällt, habe ich gesagt, sind die 10 Gebote. Und dann haben viele noch im Hinterkopf so ein Gefühl von vielen Dingen, wie man als Christ zu sein hat. Wenn es um das Wort Gottes geht, entsteht bei vielen Menschen so ein komisches, gemischtes Gefühl nach dem Motto, wenn ich das ernst nehme, kann ich das Leben nicht mehr genießen. Gott sieht man als Spaß- und Kostverderber. Und man muss ein schlechtes Gewissen haben für so manches, was in der Vergangenheit war, und kann dann vieles, was einem Spaß macht, nur noch mit einem schlechten Gewissen tun. Dabei hat Gott gar kein Problem damit. Sonst hätte er ja uns ohne Spaß geschaffen. Gott wird gesehen als der große Moralist, von dem man ständig mit einem erhobenen Zeigefinger begleitet wird. Deshalb hält man lieber ein bisschen Abstand zu seinen Worten. In Flensburg kam ein Ehepaar in die Gemeinde und er sagte, hört ihr auch das Wort Gottes? Und sagte, nee, mache ich nicht. Die Frau war ganz begeistert, der Mann sagt, nee, mache ich nicht. Dann habe ich gesagt, warum? Dann sagt er, ich bin eigentlich in der evangelischen Kirche und wenn ich die Predigten höre, dann ist Jesus immer ganz weit weg. Jetzt komme ich hier rein, das ist mir ganz nahe, das ist mir unangenehm. Aber das ist doch schön, da hast du wirklich auch eine Möglichkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, weil das ist ja wirklich mal eine ehrliche Aussage. Ich kann das nicht annehmen. Ja, so sind sie. Was ich in der Seelsorge erfahre, ich könnte ein ganzes Regal voll Bücher schreiben, wenn es nicht der Schweigepflicht unterlege. Und ich kenne keinen einzelnen Seelsorger, der eine 100-prozentige Erfolgsbiografie hat. Ich kann den Leuten immer nur Wege zeigen und anbieten, ob sie sie annehmen, ist nicht mehr in meiner Verantwortung. Und so ist es auch bei uns. Wir müssen da keinen bedrängen, auf ihm rumhacken. Wird aber mal Zeit, dass du endlich Jesus annimmst. Das wird nämlich nichts. Ja. Ich saß auf der Schwäbischen Alb an einem Waldrand auf einem Hügel mit aufgeschlagener Bibel auf einer Bank und erklärte einer Frau einen Abschnitt aus der Bibel. Da kommt doch ein älterer Mann den Hügel rauf, bleibt stehen, vor uns stehen und fängt an zu lachen. Und ich frage ihn, warum er so fröhlich sei. Und dann antwortet er ins schönsten Berliner Dialekt, in der Bibel habe ich auch eine. Aber lesen tue ich ihr nicht. Denn wenn ich ihr lesen würde, dann müsste ich mir ja ändern. Und das will ich nicht. Und dann ging er weiter. Noch ein Aufrichtiger. Ich sage ja nicht, dass die Menschen in der Welt leben, dass sie alle unaufrichtig sind. Die laufen bloß in die verkehrte Richtung. Ist doch eigentlich ein ganz armer Mann. Ein alter Mann. Ich müsste mir ändern und das will ich nicht. Zu den Worten Jesu gehören nämlich auch diese Aus- und Zusagen und Gebote wie Freut euch, Friede sei mit dir, Vergebung und Neuanfang, sorget nicht, Hoffnung, Gott liebt dich wie sein Kind, vertrau mir, verglaube mir, ich bin bei dir und anderes. Da musst du lange suchen, um einen Menschen zu finden, der dem gerecht wird in der Welt. Wenn Jesus sagt, dass wir tun sollen, was er sagt, dann meint er auch dieses, dass wir uns immer freuen können, weil er uns Grund dazu gibt. Dass wir aus der Vergebung leben und frei sein können von alten Lasten und nicht in alten Wunden bohren müssen. Dass wir immer hoffen können, keine Angst zu haben brauchen und mehr. Und erst in diesem Zusammenhang haben die anderen Gebote, wie die 10 Gebote, ihren Sinn für ein gutes Leben. Um es in einem Vergleich zu sagen, wenn ich in eine Einbahnstraße fahre oder eine Kreuzung überquere, wenn die Ampel auf Rot steht, und ich dann sage, ich will frei sein, dann muss ich damit rechnen, dass es einen Unfall gibt. Das hat nichts mit Einengung, sondern mit Logik zu tun und soll mich und andere vor Schlimmerem bewahren. So sagt Jesus uns manches, um uns vor einem Lebenscrash zu bewahren. Und er denkt dabei nicht nur an dieses Leben, sondern er ist weitsichtiger. Er denkt an die Ewigkeit. Deshalb sind die Worte von Jesus immer ein sicheres Fundament für unser Leben, eine gute Orientierung durch den Irrgarten des Lebens und ein sicherer Halt, wenn es mal richtig stürmisch wird im Leben. In unserer Zeit meinen viele Menschen, das brauchen wir heute nicht mehr. Das ist auch eine Geschichte, die von Davos gekommen ist. Und übrigens auch vom Papst. Beide haben gesagt, die Bibel von heute hat den Menschen nichts mehr zu sagen, wir müssen eine neue schreiben. Das muss man sich mal vorstellen, was hier in der Welt so vor sich geht. Und ich frage mich immer, wenn diese Leute, die vorne in der Leitung stehen und meinen, sie müssen etwas über Gott sagen, ob sie irgendwann mal einen Blick in die Bibel geworfen haben. In unserer Zeit sagen viele Menschen, das braucht man nicht mehr. Das ist nicht modern. Wir wollen modern, wir müssen modern sein. Sonst werden wir nicht anerkannt. Doch wir werden es in Zukunft wieder merken, wie dringend wir das brauchen werden. Wir leben in der Zeit der Endzeit. Wir brauchen keine Esoterik. Wir brauchen auch nicht noch mehr Geld. Wir brauchen keine anderen Religionen oder wir brauchen auch keinen Erfolg. Was wir brauchen, sind die Worte Jesu. Denn etwas Besseres gibt es nicht. Was sollen wir denn nun tun? Eigentlich ist das Wort sollen immer so doof, das gehört da gar nicht hin. Was dürfen wir denn nun tun? Zum einen dürfen wir uns mehr Zeit gönnen, um uns auf die Worte von Jesus zu besinnen. Wir müssen nicht den ganzen Tag durchhetzen. 10 Minuten lang am Tag für die Besinnung, zum Lesen in der Bibel und zum Gebet sind nicht nur möglich, sondern auch lebensnotwendig. Zum anderen ist es wichtig, dass wir das, was Jesus gesagt hat, mehr und mehr kennenlernen. Früher bekam man vieles aus der Bibel an Glaubensinhalten in Schule und Elternhaus automatisch mit auf den Weg. Heute kriegt man 1000 andere Sachen mit. Aber von den Worten Jesu nur sehr wenig. Und deshalb sind häufig nur noch Bruchstücke bekannt. Und manchmal hat das nur sehr wenig mit dem zu tun, was Jesus wirklich gesagt hat. Wir dürfen uns also bewusst dafür entscheiden, uns mit Jesu Worten zu beschäftigen. Wir haben doch die Möglichkeit dazu. Wer von euch hat keine Bibel? Also ich habe welche auf Vorrat, wenn einer keine hat. Es gibt viele leicht verständliche Bibelausgaben. Die Bibel im Internet, auf dem Handy, Bibelerklärungen und vieles mehr. Und dann dürfen wir das dann auch tun, was Jesus sagt. In kleinen Schritten können wir lernen, seine Worte in unseren Alltag umzusetzen. Zum Beispiel ihm vertrauen, wenn uns Angst und Sorge überfallen, die Freude in ihm, bei ihm suchen, wenn wir traurig werden. Ich komme zum Schluss. Und wenn wir dann festgestellt haben, dass wir es nicht geschafft haben, dann können wir am nächsten Morgen wieder von vorne anfangen. Und es nochmal versuchen. Jesus will uns kein schlechtes Gewissen machen, sondern er will uns ermutigen. Das dürfen wir tun, damit das Fundament für unser ganzes Leben fester wird. Unser Lebenshaus nicht abrutscht, unser Lebensschiff nicht untergeht, sondern wir durch alle Stürme hindurch feststehen, hier im Leben und für die Ewigkeit. Ich denke, es lohnt sich, wenn wir nicht einfach durch das Leben rasen, sondern uns Zeit nehmen, um uns darauf zu besinnen. Amen.
Amen.
Jesus, du machst uns hier einen großartigen Vorschlag. Und dieser Vorschlag ist eine Anfrage an uns, an jeden Einzelnen, an mich, an dich. An alle, die über das Internet unsere Predigt im Laufe der Woche hören werden. Eine Anfrage. Und die heißt, wie möchtest du dein Leben gestalten? Möchtest du in deiner anerzogenen Rolle leben? Oder möchtest du deine Rollen am Wort Gottes prüfen und wo es notwendig ist, korrigieren? Schenk uns einfach die Freiheit, Herr, das zu tun, was du uns in deinem Wort aufzeigst. Segne uns in dem, was wir hören, was wir glauben und was wir tun werden, um unser Leben immer mehr auf dein Wort hin auszurichten. Amen.
Amen.
So segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Amen.